Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 12. und 13. September einführen. Auf dem Programm stehen das Orchesterwerk Pini di Roma von Ottorino Respighi und die Carmina Burana von Karl Orff. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Runnicles. Die Pinie ist ein wunderschöner Baum, ganz charakteristisch mit ihrer schirmförmigen Krone. Sie wächst vor allen Dingen im nördlichen Mittelmeerraum, in Griechenland, Italien, in Spanien. Und sie verbindet sich zumindest für Ottorino Respighi vor allen Dingen mit der Stadt Rom, wo man sie überall findet, an den verschiedensten Orten. Respighi hat 4 Orte ausgewählt, an denen Pinien wachsen. Und diese Orte hat er auf ganz bezaubernde Weise musikalisch charakterisiert. Im ersten Teil geht es um die Pinien beim Park der Villa Borghese. Das ist hauptsächlich eine Darstellung von spielenden Kindern, die also in dem Park ihr Vergnügen haben und unter den Pinien die verschiedensten Spiele machen. Und das hört man sehr drastisch und sehr deutlich, auch in einer sehr fröhlichen, ausgelassenen Musik. Im zweiten Teil geht es hinab zu den Katakomben. Da wachsen auch Pinien, zumindest an den Eingängen zu den Katakomben. Und das hat entsprechend eine sehr düstere Stimmung, dieser Abschnitt. Und man wird auch ein bisschen zurückgeführt in die ganz alte, spätantike Welt der Christenverfolgung und der geheimnisvollen Abgründe und der Verstecke eben, in denen die Christen sich verbargen vor den römischen Verfolgern. Im dritten Satz geht es auf einen der 7 Hügel Roms, auf den Gianicolo. Das ist ein besonders romantischer Ort und die Musik ist dort entsprechend auch sehr gefühlvoll, sehr zart. Da hat Respighi sich was gestattet, was in seiner Zeit sehr revolutionär war. Er hat nämlich eine Originalaufnahme, Tonbandaufnahme von Nachtigallen eingebaut in die Musik. Das ist eine Stelle, wo man so eigentlich eine Instrumentalkadenz erwarten würde und statt der Kadenz etwa einer Klarinette oder Flöte, die sonst für Nachtigallen zuständig sind, da hört man dann eben eine echte Nachtigall. Die muss von Zeit zu Zeit erneuert werden, weil das Tonband natürlich inzwischen so Alterserscheinungen zeigt, aber dafür hat man dann immer eine etwas anders klingende und frische Nachtigall, die sich aber meistens wunderbar in das Gefüge des Orchestersatzes dann einfügt. Im vierten Teil geht es um die Pinien an der Via Appia, der alten Römerstraße, rechts und links mit gewaltigen Grabmälern. Und das ist wieder so eine Reise in die Vergangenheit, diesmal in die große Zeit des alten Rom, wo man dann hört die ganze Pracht und den ganzen Stolz der Römer. Das wird dann entsprechend orchestral richtig schön serviert mit sehr viel Klangstärke auch und bildet dann ein grandioses Finale dieses wunderbaren Zyklus. Die Carmina Burana sind ursprünglich Gedichte aus einer mittelalterlichen Handschrift, die im Kloster Benedikt Beuern aufbewahrt wurde, daher der Name Burana. Diese Handschrift kam eigentlich erst 1803 ans Licht im Zuge der Säkularisation, als die Klöster aufgelöst wurden und die Handschrift ihren Weg nach München fand. Man nimmt auch an, dass in dem Kloster selbst diese Handschrift in einer Art Giftschrank aufbewahrt wurde, lange Jahrhunderte, weil man den doch etwas anzüglichen Inhalt den Mönchen nicht zumuten wollte. Die Carmina Burana enthalten nämlich ausgesprochen weltliche Gedichte, obwohl sie höchstwahrscheinlich von Mönchen geschrieben wurde, diese Handschrift, und auch die Dichter wohl überwiegend Mönche waren. Das ist so ein interessantes Phänomen, dass Leute, die wahrscheinlich in ihrem täglichen Leben ganz, ganz streng, ganz asketisch lebten, dann eben Gefallen hatten an diesen ganz ausgelassenen Gedichten, wo es um den Frühling geht, um die Liebe und auch um das Trinken und wo vor allen Dingen der Klerus ganz schön aufs Korn genommen wird. Da gibt es jede Menge Spottgedichte über Geistliche, über Mönche, die zum Teil sehr witzig sind, aber dann doch wohl in erster Linie auch so als Selbstparodie zu verstehen sind. Da haben sich die Gelehrten ziemlich lange gestritten, weil es doch etwas merkwürdig war, dass ausgerechnet diese Gedichte mit diesem ganz weltlichen Inhalt dann doch eine sehr strenge Form aufwiesen und sehr, sehr durchdacht eigentlich waren, also ganz bestimmt jetzt nicht von gewöhnlichen, einfachen Leuten so in der Art der Volkspoesie gedichtet worden waren, sondern eben von Mönchen, die wahrscheinlich in ihrem Kloster dann auch träumten einfach nur von der Welt dort draußen, die für sie verschlossen war, und diesen Träumen gaben sie eben Ausdruck in diesen Gedichten. Karl Orff stieß auf eine Ausgabe dieser Gedichte und hat daraus ein großes Chorwerk gemacht. Zunächst sollte man denken, wie kann überhaupt ein Werk, das vor allen Dingen lateinische und mittelalterliche Texte verwendet, überhaupt so berühmt, so erfolgreich, so populär werden? Am Text kann das wohl kaum liegen, wenn man von einigen mittelhochdeutschen Passagen absieht, die auch heute noch ganz gut verständlich sind, sondern es liegt auch ganz entscheidend an der Musik. Orff hat sich hier ganz stark auf das melodische und das klangliche Element konzentriert. Die Melodien sind meistens sehr einfach und sofort nachsingbar, manchmal sogar in der Art von Abzählreimen. Die Instrumentation ist sehr, sehr direkt, sehr, sehr klangvoll mit viel Schlagwerk, und auch das Klavier kommt vor, das dann so eine rhythmische Unterstützung auch bietet. Das Ganze ist überhaupt gar nicht mittelalterlich, obwohl es eindeutig etwas archaisch klingen soll, aber es ist eben ein erfundenes Mittelalter, ein von Orff von A bis Z eigentlich musikalisch selbst erfundenes Mittelalter, was wahrscheinlich gerade, weil es ein erfundenes ist, umso durchschlagender wirkt. Es gibt nämlich durchaus einige erhaltene Melodien auch zu den Carmina Burana, die Orff aber nicht verwendet hat. Und diese Melodien sind heute auch noch weitgehend unbekannt, obwohl sie eben in Noten existieren. Das ist wahrscheinlich doch oft so in der Weltgeschichte und auch in der Musikgeschichte, dass die Erfindungen eigentlich größeren Erfolg haben als die Wirklichkeit. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 12. September um 19 Uhr und am Sonntag, den 13. September um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.